Ja, wie kann Gott so viel Leid zulassen? Das ist eine Frage, die bezeichnet man auch als den Fels des Atheismus. Weil, das hat vielleicht der ein oder andere schon erlebt, wenn man mal so Gespräche hat mit Menschen über den Glauben, dann kommt das manchmal so, da wird das so wie so eine Trumpfkarte ausgespielt und sagen, aha, ich habe aber ganz Schlimmes erlebt oder ich kenne einen, der hat was ganz Schlimmes erlebt und seitdem das passiert ist, kann ich nicht mehr an Gott glauben. Das kommt euch bekannt vor vielleicht und vielleicht ist es auch manchmal so, dass es uns auch so geht, dass wir fragen, warum ist das so? Gott verspricht uns, bei uns zu sein und doch gibt es so viel Leid. Gestern noch in die Nachrichten geguckt, es ist ja ein großes Feuer jetzt in Spanien, in Frankreich. Über 200.000 Menschen wurden evakuiert, das heißt, die haben ihr Zuhause verlassen, sind in irgendwelchen Hallen, Messehallen untergebracht, wissen nicht, ob ihr Haus noch steht, wenn sie wieder zurückkommen, ob das verbrennt. Da ist auch momentan viel los, da brennt es im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt so viel Leid und Kerstin und ich, wir wollen heute nach dem Gottesdienst auch hier meine Schwester besuchen, die lebt auch hier in Bad Triburg in einem Altenheim, in einer geschlossenen Station, die hat eine Psychose. Hier habe ich vor einiger Zeit eine Betreuung beantragt und hätte nicht gedacht, dass das so ist. Sie kam dann mal in die LWL und ist seitdem nicht mehr aus diesem Zustand rausgekommen und kann nicht mehr alleine leben zu Hause. Und ich besuche sie selten, muss ich sagen, weil immer wenn ich sie besuche, geht das nur eine kurze Zeit und dann sagt sie immer nur, ich soll sie da rausholen. Also das ist der Inhalt unseres Gespräches. Oder es fällt mir schwer, auch sie zu besuchen. Und das ist auch so ein Leid, was so in meinem Bereich so existiert. Und es ist auf jeden Fall ein Besuch nachher, der wird mir nicht so leicht fallen, aber ja, Gott wird auch da mit mir sein. Ja, und wie viel Leid allein gibt es sonst noch in Bad Triburg und in der Umgebung, von dem wir gar nichts wissen? Ja, und wenn wir als Christen darauf angesprochen werden, sind wir manchmal auch ratlos, hilflos. Vielleicht ist es auch besser so, manchmal, dass wir nicht immer zu allem was sagen. Wir müssen nicht immer alles wissen und können das auch zugeben. Aber der Inhalt der Predigt heute, der soll auch dazu dienen, dass wir in dieser Frage etwas mehr gefestigter werden, dass wir vielleicht auch etwas mehr zur Ruhe kommen oder auch unser eigenes Herz da ein bisschen mehr zur Ruhe kommt, denn Gott gibt uns für uns selber auf jeden Fall Klarheit und Antworten. Oder er gibt uns die Möglichkeit, mit einer gewissen Spannung im Leben umzugehen. Zunächst einmal möchte ich über drei falsche Vorstellungen sprechen, die wir Menschen haben, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Drei falsche Vorstellungen, die der Beantwortung über diese Frage im Wege stehen. Stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit Menschen spreche, die jetzt keine Christen sind oder nicht so mit Jesus gehen. Diese drei falschen Vorstellungen sind als erstes ein falsches Gottesbild. Das falsche Gottesbild zum Beispiel von dem lieben Gott. Der liebe Gott, das ist der ist dafür verantwortlich, dass es allen Menschen gut geht. Ja, dass er sie segnet, dass er auf sie aufpasst, dass sie ein gutes Leben haben. Der liebe Gott ist aber nicht im Zusammenhang zu bringen mit Leid, auch nicht mit Strafen, nicht mit einer Hölle, nicht mit einem Gericht, weil der liebe Gott ist einfach nur lieb. Es ist ein falsches Gottesbild, was uns die Bibel so nicht mitteilt. Das Gegenteil davon gibt es auch, der böse Gott. Das ist ein Gott, der hat die Welt geschaffen, wie in so ein Experiment, und dann zieht er sich zurück und lässt die Menschen machen. Und sagt, macht mal. Der ist herzlos, kümmert sich nicht. greift vielleicht hier und da mal ein, aber er liebt nicht. Er ist der böse Gott, der ist ungerecht. Und vielleicht bestraft er auch noch den einen oder anderen einfach, vielleicht sogar ja, in Ungerechtigkeit. Das hört sich komisch an vielleicht für dich. Ich glaube, viele Menschen haben so Gottes Bild. Vielleicht unbewusst. Und dann gibt es noch die Mischung aus beidem. Der liebe Gott, der böse Gott, so 50-50 vielleicht. Ja, der ist mal so. Und ich weiß nie genau, mit welchem Gott habe ich es gerade zu tun. Ist Gott gerade zornig auf mich? Oder ist er lieb zu mir? Ich weiß es nicht. Er kann mal so sein. Und das ist ein Gottesbild, das finden wir zum Beispiel auch viel im Islam oder im Katholizismus, im religiösen Christentum, dass man sich seines Gottes nicht sicher ist. Das sind Gottesbilder. Wenn ich das habe, dann komme ich nicht auf eine gute Antwort zu dieser Frage. Eine zweite falsche Vorstellung, die in der Gesellschaft vorhanden ist, ist ein falsches Bild über den Menschen. Wer ist der Mensch eigentlich? Und da sagt uns die Gesellschaft, der Mensch ist von Natur aus gut. Also ein Krimineller wird nicht geboren, der wird gemacht. Und der Mensch kann sich auch, wenn er auf die schiefe Bahn gerät, auch wieder zurückentwickeln zu einem guten Menschen. Und eigentlich gibt es fast nur unschuldige Menschen. Und eine dritte falsche Vorstellung, die wir haben, ist eine verkehrte Haltung zur Bibel. Was ist eigentlich die Bibel? Und das ist gar nicht so unwesentlich, auch in Gesprächen, die wir mit Menschen haben, dass wir das vielleicht auch mal bedenken. Was hält eigentlich die Person von der Bibel? Wenn es so ist, wie es bei vielen Theologen heute ist, die in den Universitäten in Deutschland studiert haben, dann ist die Bibel ein Märchenbuch. Ja, also die lernen, gut, da ist auch Wort Gottes drin, da sind auch sehr viele gute, weise Sachen drin, aber es ist ein Mischmasch aus erfundenen Dingen, ja, und aus lehrreichen Dingen, aber tatsächlich in der historisch-kritischen Methode gibt es keine Wunder, also es stimmt schon mal alles nicht, ne? Es ist alles nicht wahr. Also so ein Bild wird vermittelt. Wenn ich das alles habe, dann komme ich nicht auf die Antwort, die Gott uns geben wird. Was ist denn jetzt richtig? Das richtige Gottesbild? Das richtige Bild vom Menschen? Das richtige, ja, die richtige Haltung zur Bibel? Gott ist weder der liebe noch der böse Gott. Gott ist der liebende Gott. Gott ist der liebende Gott, der um seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit willen das Gericht über die Sünde nicht lässt, sondern aber, der sich selber unter das Gericht und Leid der Menschen stellt, um die Menschen zu erlösen. Gott ist heilig und gerecht. Er lässt das Gericht über die Sünde nicht aus, aber er selber kommt und stellt sich unter dieses Gericht. Der heilige, allmächtige Gott kommt in Christus zu uns und wird der leidende Gott. Da lese ich euch mal 2. Korinther 5, Vers 19. Kriegen wir das auch an die Wand geworfen, oder? Machst du, ja? Ich habe jetzt nicht Schlachter, ich habe Luther. Ist ein bisschen anders vielleicht. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also wer ist da gekommen? Gott in Christus. Der dreieinige Gott hat uns besucht, um uns zu erlösen, um für uns zu leiden. Und das Ergebnis war Versöhnung. Das ist mein Bild von Gott. Gott ist heilig und gerecht, er straft und hat sich aber selber unter diese Strafe begeben. Dietrich Bonhoeffer, von dem wir das Lied ja gesungen haben, zu Anfang und nachher noch zu Ende singen, der sagt, die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes. Nur der leidende Gott kann helfen. Also das Leiden Gottes ist irgendwie der Schlüssel für uns Menschen, uns aus unserem Leiden heraus zu befreien. So, der zweite Punkt, was ist der Mensch? Sagte, die Gesellschaft sagt, der Mensch ist gut. Die Bibel sagt, der Mensch ist nicht gut. Der Mensch ist von Grund auf böse. Wir haben in unserem Herzen etwas, das ist so wie so ein Programm. Das neigt immer dazu, zu rebellieren gegen Gottes Gebote. Und das ist von Kindheit an so. Man muss ein Baby nicht beibringen, zu lügen, oder? Also ein Kind meine ich jetzt, ein Baby vielleicht jetzt noch nicht, aber ein Kind brauchst du das nicht beibringen. Das kommt irgendwann von alleine. Guck dir den Sandkasten an, irgendwann hauen die sich die Teile auf den Kopf. Musst du denen nicht beibringen, kriegen die von alleine hin. Natürlich sind wir nicht Monster. Also wir sind nicht alle, es gibt Menschen, die werden so. Aber nicht jeder ist so, zum Glück. Weil wir sind auch Ebenbilder Gottes. Es ist so viel auch von Gott in uns drin. Aber es ist eine Schadstoff-Software in uns installiert von Anfang an. Und das macht das ganze Problem der Sünde aus. Also der Mensch ist von Natur aus böse. Es gibt eigentlich keine unschuldigen Menschen. Und der Mensch in seiner Selbstüberschätzung hält sich selbst für gut und setzt Gott dann in den Richterstuhl. Der Pfarrer Wilhelm Busch, der hat gesagt, diesen Gott, den gibt es gar nicht, der sich von uns auf den Richterstuhl sitzen lässt und sich vor uns auf die, der uns auf den Richterstuhl sitzen lässt und der sich vor uns auf die Anklagebank setzt. So einen Gott gibt es gar nicht. Aber es gibt den heiligen und lebendigen Gott, der selber auf dem Richterstuhl sitzt. Und wir sitzen vor ihm auf der Anklagebank. So sieht's aus. Ja, und was ist die richtige Haltung zur Bibel? Ich meine, das muss ja jeder Mensch für sich selber entscheiden, das ist ganz klar. Aber wenn die Haltung anders ist, dann ist das schwierig. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Sie ist das Wort Gottes. Und die Geschichten darin sind wahr. Der Sündenfall ist wirklich passiert. Es gibt Adam und Eva als historische Personen. Und daran steht und fällt alles. Also wenn ich das nicht glaube, und Jesus hat es geglaubt, unser Herr selber hat es geglaubt, aber wenn ich das nicht glaube, dann bleibt mir für diese Antwort auf die Frage, warum Gott das Leid in der Welt tun lässt, nur noch Philosophie übrig. Also wo soll ich mir die Quelle herausnehmen, wenn nicht aus der Bibel? Wenn ich aber die Bibel nicht für glaubwürdig halte, dann kann ich nur noch Philosophen fragen und dann habe ich eine schwammige Sicht. Aber wenn ich die Bibel als Wort Gottes sehe, dann darf ich sie heilsgeschichtlich lesen. Das heißt, in der Bibel gibt es einen roten Faden. Es gibt eine Geschichte. Und das, was wir erleben, ist deswegen so, weil wir Teil dieser Geschichte sind. Und wir befinden uns in der Heilsgeschichte Gottes, in der Geschichte Gottes an einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt, der ist geprägt von Leid und Schmerz. Aber das müssen wir verstehen. Wenn wir dieses Panorama sehen, also wenn man direkt vor so einem Bild steht, dann sieht man ja immer nur ein Detail. Aber wenn ich einen Schritt weiter zurückgehe vor einem großen Bild, dann sehe ich alles. Ne? Und wir müssen, deswegen sollen wir ja die Bibel lesen, ja, auch, dass wir das Panorama erkennen. Und das Panorama Gottes, also diese Heilsgeschichte Gottes, heißt, Gott hat das Leid für uns ursprünglich nicht geplant. Ja? Gott hat die Menschen in ein Paradies hineingesetzt, in einen Garten, da gab es keinen Tod, kein Leid, kein Schmerz. Der Einbruch kam, als der Mensch sich zur Schlange bekehrt hat. Als der Mensch der Schlange, den Worten der Schlange, mehr geglaubt und gehorcht hat als Gott. Da fing der Einbruch an. Dieser Einbruch war so fundamental, dass die ganze Schöpfung darunter leidet bis heute. Ein zusammenfassender Vers dazu ist Römer 5, Vers 12. Ich lese es mal vor, Römer 5, Vers 12. kommt gleich. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Also der Tod, der hat viel zu tun mit dem Leid in dieser Welt. Ohne Tod gäbe es kein Leid. Leid, Schmerz, Kummer, Krankheit, das hängt alles mit diesem Tod zusammen. Und ist durch einen Menschen in die Welt gekommen. Und im Römer 5 geht es ja darum, es gibt einen anderen Menschen, der sorgt dafür, dass es eine Erlösung gibt, dass der Tod besiegt wird. Der eine Mensch hier ist Adam und der andere Mensch ist Christus. Und das ist Gottes Weg daraus. Also seitdem hat die Welt ein großes Problem. Wir haben das Paradies verloren und wir sind selber verloren. Wir brauchen Errettung. Aber die Bibel zeigt uns auch, dass eine andere Zeit kommen wird, nämlich wieder eine Zeit, in der es kein Leid, kein Schmerz gibt, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Das heißt, es wird auch keine Tränen dann mehr geben. Und diese Zeit, auf diese Zeit steuern wir hin. Diese Zeit kann es nur deswegen geben, weil Christus am Kreuz gesiegt hat, weil er den Tod, den Teufel besiegt hat und weil er auferstanden ist. Deswegen gibt es dieses Siehe, ich mache alles neu. Es ist nicht nur eine Jahreslosung, sondern es ist das Programm Gottes, an dem wir teilnehmen dürfen, auch als Gemeinde, als Jünger Jesu. Siehe, ich mache alles neu. Das ist eigentlich mein Lebensprogramm. Ja? Siehe, ich mache alles neu. Vergesse ich auch immer wieder. Und Dankbarkeit, ne, ist so ein Punkt. Ne? Ich vergesse, ich bin oft so undankbar. Ich vergesse auch, dass ich in diesem Programm bin. Siehe, ich mache alles neu. Gott steuert darauf hin. Aber bis dahin ist die Zeit, in der wir leben, diese Zwischenzeit. Zwischen diesen beiden Paradieszeiten, ne? Diese Abwesenheit von Schmerz und Leid. Wir leben in einer Zeit und in einer Welt, die gefallen ist. Und das ist diese Zwischenzeit. Für uns kommt es so vor, als wäre es alles, ja, als die einzige Zeit, die es gibt. Und viele leben ja auch so, sagen, ich muss in dieser Zeit, in der ich jetzt lebe, alles erreichen. Ich muss alles haben. Ich muss noch alles kriegen, weil wenn ich ins Gras beiße, ist Schluss. Da kommt nichts mehr. Aber wie schön ist das, dass wir anders sein dürfen. Also wir dürfen anders uns ausrichten, sagen, wenn wir nicht ins Gras beißen, sondern wenn wir zum Herrn gehen, dann geht es erst richtig los. Und wir müssen nicht alles in dieser Welt erreichen und haben, sondern wir dürfen investieren in diese herrliche Zeit vor uns. Und jetzt möchte ich Römer 8 lesen. Römer 8, 18 bis 22. Denn Römer 8, 18 bis 22, was wir Christen diesem Fels des Atheismus entgegensetzen können, ist Hoffnung, die wir haben. Wir haben Hoffnung. Und das hat ein Mensch, der an Gott nicht glaubt und der die Bibel nicht ernst nimmt, nicht. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Also unser Hund, der hat einen Kreuzbandriss, der humpelt jetzt immer, der muss operiert werden. Das ist auch die Schöpfung. Ne? Die Schöpfung, unser Hund leidet auch. Ne? Die ganze Schöpfung leidet, aber Paulus sagt, das fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die kommt. Und das ist auf jeden Fall der Fels der Kinder Gottes. Dass wir wissen, es kommt eine Zeit, da ist das alles, was wir an Leiden erleben. Ja, ich will jetzt nicht lapidar sagen, Pipifax, denn wenn du leidest, dann ist das sehr, sehr schwer. Aber es ist im Vergleich zu dem, was kommt, nicht im Verhältnis. Das ist ganz klar. Also wir haben hier nun eine erste Antwort gegeben auf die Frage, warum ist überhaupt Leid und Tod in der Welt? Und es ist eben ein Schlüssel, Gott ist nicht untätig, er ist nicht abwesend. Er hat nicht die Welt geschaffen und sich dann zurückgezogen, sondern er ist selber in Christus zu uns gekommen, um uns zu erlösen. Tod und Sünde sind besiegt, aber es ist ein Umgestaltungsprozess und wir sind in einer Zwischenzeit und gehen auf die Herrlichkeit Gottes zu. Und solange erleben wir, was wir erleben. Nun ist aber noch die Frage nach dem individuellen Leid. Also warum erlebt der eine das, der andere das? Es gibt Menschen, die kommen gut durchs Leben, denen geht es gut, steht auch in den Psalmen, sagt dann ein Beter, ne? Ein Psalmbeter, guck mal, der Gott, der ist gottlos, der glaubt gar nicht an dich, dir geht's gut. Ja, der hat Swimmingpool, Villa und alles, was er, der hat Geld, der ist gesund bis zum Grab und ich folge dir und mir geht's ganz schlecht. Ich habe so viel Probleme, so viel Leid, so viel Krankheit. Warum ist das so? Und da muss ich sagen, da bin ich vorsichtig, eine Antwort zu geben, denn so einfach ist das nicht zu beantworten. Und manchmal kann man es nicht beantworten. Das muss man auch sagen. Ich habe letztens Petrus gelesen, 1. Petrus, und da sagt Petrus etwas Hilfreiches. Das ist 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 7. Können wir das auch nochmal sehen? Also Petrus spricht jetzt hier zu Anfang erst auch ähnlich wie jetzt in Römer 8 von dieser Herrlichkeit, auf die wir zugehen. Ein unbeflecktes, unvergängliches Erbe, das ist aufbewahrt für euch im Himmel, sagt er. Und dann sagt er, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Also, wir predigen nicht das Wohlstandsevangelium. Das Wohlstandsevangelium sagt immer so, du hast immer Sieg. Du hast immer, ja, du hast doch keine Krankheit, das heilt Gott alles. Du hast immer, bist immer oben auf. Das ist, du hast immer Geld, es geht dir immer gut. Das ist ja nicht so. Petrus sagt selber, wenn ihr jetzt eine kleine Zeit, was ist das? Das ist unser Leben, ja. Eine kleine Zeit betrübt seid in mancherlei Anfechtungen. Also es ist okay, Christ, lieber Christ, wenn du traurig bist. Es ist okay, wenn du bestimmte Dinge hast, die dir wehtun, die du, unter denen du leidest. Das ist nicht ein Zeichen dafür, dass mit deinem Christsein irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern das ist anders zu beleuchten. Und Petrus sagt aber, da ist trotzdem ein Sinn dahinter. Es ist nicht sinnlos, sondern Gott läutert uns. Also das Bild von Gold, das was ja gereinigt wird durch Feuer, dass diese ganze Schlacke, der ganze Dreck rausgeht, am Ende bleibt das pure Gold übrig. Und Leiden können dazu dienen, dass wir geläutert werden. Das ist vielleicht an manchen Stellen eine Antwort, ich sage aber, es ist nicht immer eine Antwort vielleicht. Also ich habe auf ERF Medien, YouTube, da habe ich mal so ein Zeugnis gehört von einem afghanischen Soldaten, der hat erzählt, dass er zurückgerufen wurde nach Deutschland, er wusste nicht warum. Und als er am Flughafen ankam, hat ihm der Offizier gesagt, ihre Frau und ihr Sohn sind in ihrer Abwesenheit in Afghanistan bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und er hat dann bei einem katholischen Seelsorger Rat gesucht und der hat ihm gesagt, ja, Gott will dich prüfen, das ist deswegen passiert. Und das war für ihn wie ein Schlag ins Gesicht, also diese Antwort hat er gar nicht gut vertragen, hat sich geärgert über Gott, hat gesagt, wenn Gott mich prüfen will, warum muss er mir dann meine Frau und meine Tochter, warum muss er die umbringen? Ja, so war dann die Reaktion. Und ich glaube, dass der katholische Priester das gut gemeint hat, weil er irgendwie von der Bibel her mit Hiob so ne, argumentieren wollte, aber das war falsch angewendet, sagen wir so. Ja. Und das Ergebnis war, der wurde extrem depressiv, Alkoholiker und dann schließlich wurde er obdachlos und hat auf der Straße gelebt, Jahre lang. Und ein junger Bruder von einer charismatischen Gemeinde dort in Düsseldorf, der war dann Schuhputzer, dieser Obdachlose, der hat ihn dann öfter in den Gottesdienst mitgenommen, hat er wieder zurück zur Beziehung zu Gott gefunden, dieser Mann. Und hat dann schließlich auch tatsächlich Frieden gefunden. Auch über diese Frage hat er Frieden gefunden. Und das finde ich, an dieser Stelle erzähle ich das, weil ich glaube, wir müssen aufpassen mit pauschal Antworten. Ich kann nicht jemand anders sagen, Gott prüft dich, ich kann auch nicht sagen, Gott läutert dich, ich kann auch nicht sagen, Gott straft dich. Und ich muss auch immer gucken, welches Gottesbild vertrete ich gerade, wenn ich das sage. Ich hatte ja zu Anfang von den Gottesbildern gesprochen, ne? Dass wir einen liebenden Gott haben, der sich selber gegeben hat. Ne? Und müssen sehr vorsichtig sein mit Antworten. Das ist besser so, vielleicht, wie Daniel Herrmann das mal gemacht hat. Daniel Herrmann war ein Gemeindegründer in Frankreich, der hat viele kleine, freie Gemeinden gegründet in Frankreich und der war auch Missionar, der hat dann so im Aldi gearbeitet, also in so Supermärkten, einfach um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und da war dann ein Tag, war das so, dass eine Kassiererin, die war am Weinen und die anderen Kollegen sagten, geh mal zu der hin und sprich mal mit der. Ihr Freund hatte eben einen Motorradunfall und ist umgekommen. Und dann sagte er, ihr seid gut, was soll ich jetzt der sagen? Ja, ich soll jetzt da hingehen. Was hättest du denn gemacht, ja, wenn das einer zu dir gesagt hat, geh mal zu der jetzt hin? Was hättest du gemacht? Was hättest du der gesagt? Ja, er ist da hingegangen und hat dann gesagt, du, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dir sagen soll. Ja, das tut mir sehr leid, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich dir sagen soll. Aber ich will für dich, ich kann dir anbeten, dass ich jetzt zu Jesus bete für dich. Möchtest du das? Ja, und da hat sie gesagt, ja. Und dann dachte ich, als ich das so gehört habe, das Zeugnis, habe ich gedacht, Mensch, das war so gut. Weil ich stehe manchmal oft so in der Versuchung, den Leuten was zu sagen, wo ich meine, jetzt muss ich irgendwas sagen. Und dann denke ich später, es wäre besser gewesen, ich hätte den Mund gehalten. Ja? Und das war genau richtig. Er hat gesagt, ich weiß es jetzt auch nicht. Ja? Ich kann es nicht sagen. Ich habe theologisch und so weiter, es passt alles nicht. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich will für dich zu Jesus beten. Es war genau das Richtige, er hat das gemacht und dann ging die Geschichte noch weiter. Am Abend war das so, dass eine Freundin von ihr, die hat gesagt, du, ich kenne jemanden, der macht so Seancen, der kann den Kontakt herstellen mit deinem verstorbenen Freund. Ja? Dann kannst du mit dem sprechen nochmal, kannst du dich verabschieden und so weiter. Und dann ist sie da hingegangen zu diesem Medium. Und die hat dann angefangen, da diese, was weiß ich, diese Beschwörung da und so. Und dann war das soweit, dann musste sie dann eben mitmachen und sie musste irgendwas sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Sie musste da jetzt irgendwas sagen oder diesen Freund anrufen. Ja. Und dann hatte sie, diese Kassiererin, im Bild vor Augen, den Daniel Herrmann, wie er an der Kasse stand, der ja vorher für sie gebetet hatte, wie er an der Kasse stand und laut sagte, nein, nein, nein. Das hatte er nicht wirklich gemacht, er hatte ja gebetet, aber das hatte sie ganz real vor Augen, zweimal. Nein, nein, nein. Da hat sie gesagt, ich kann das nicht. Und das hat sie ihm erzählt später und es hat noch längere Zeit gedauert, ich weiß nicht, ein paar Monate oder Jahre sogar und irgendwann hat sie dann auch Christus angenommen. Was für eine Geschichte. Und ich dachte, Mensch, hätte der irgendwas Blödes Theologisches zu ihr gesagt, das wäre völlig daneben gegangen. Deswegen lasst uns aufpassen bei solchen Antworten. Wir dürfen manchmal sagen, wir wissen nicht alles. Wir wissen nicht immer, warum Gott Leid zulässt. Aber wir wissen, dass wir mit unseren Fragen uns bergen dürfen bei Gott. Und ich möchte euch noch zum Schluss auf Corrie ten Boom hinweisen. Corrie ten Boom ist euch bekannt. Ich habe ein Buch von ihr, Ich verstand ihr Schweigen. Das ist nicht von ihr, sondern von Pamela Rosewill Moore. Pamela war die letzte Assistentin von ihr. Was viele von Corrie nicht wissen, dass sie Oder ich will jetzt erstmal erzählen, sie hatte in ihren Predigten immer so ein Bild benutzt. Und zwar so ein Stück, so ein großes Stück blauer Stoff, der war bestickt. Und dann hat sie mal die Rückseite hochgehalten und das war ein Gewirr von gelben Fäden. Ein Gewirr von gelben Fäden. Man konnte gar nichts erkennen. Es war irgendwie nicht sinnvoll. Dann hat sie dazu das Lied oder dieses Gedicht zitiert. Das Leben ist ein Stückchen Seid, wo Faden sich an Faden reiht. Die Fäden laufen kreuz und quer, man sieht kein rechtes Muster mehr. Doch droben werden wir es verstehen, wenn wir die rechte Seite sehen. Bei den letzten beiden Zeilen, da hat sie das dann immer umgedreht, dass man anstatt der verknoteten Fäden eine goldene Krone sah. Das war das Stickbild. Und dann hat sie dann weiter das Gedicht zitiert. Einst werden wir im Licht erkennen, was hier auf Erden finster war. Das wundervoll und heilig nennen, was hier auf Erden uns geschah. Dann sehen wir voll Preis und Dank die Schickung im Zusammenhang. Also es hat irgendwie einen Sinn, wir wissen aber oft nicht was. Ja. Aber wir dürfen damit zur Ruhe kommen und sagen, ja, es ist, scheint mir völlig sinnlos, aber irgendeinen Sinn hat es und ich will mich darin bergen. Was man von Corrie oft nicht weiß, ist, dass sie ist 95 Jahre alt geworden, aber die letzten 5 Jahre ihres Lebens war sie im Pflegefall. Also sie hatte 3 Schlaganfälle und war bettlägerig und die Pamela hat sie gepflegt. Sie hat ihr Sprachzentrum war betroffen, sie konnte nicht mehr sprechen, obwohl sie ja der Welt so viel zu sagen hatte noch. Aber, was interessant ist, und davon zeugt dieses Buch, sie hatte immer noch Ausstrahlung. Also sie hat viele Besuche bekommen, Menschen, die für sie beten wollten, die sie trösten wollten. Und diese Menschen sind getröstet wieder davon gegangen. Ja. Und sie schreibt hier am Ende, die Pamela, zitiert die Corrie: Es ist nicht so wichtig, was passiert, sondern wie wir es aufnehmen, hatte Tante Corrie immer gesagt. Durch die schwierigen Umstände in den letzten Jahren ihres Lebens hatte der Herr mir ein Geheimnis gezeigt. Die tiefste Gemeinschaft mit dem Herrn liegt darin, sich nicht zu wehren, wenn das Leiden über uns kommt, über den Weg kommt, sondern es entschieden mit ihm durchzustehen. Nachdem die Corrie gestorben war, ist sie dann nach Hause und 5 Monate später ist ihre Mutter pflegebedürftig geworden und sie hat dann gleich weitergemacht und hatte aber durch diese Zeit, dadurch war sie gestärkt und vorbereitet. Ich wünsche uns das auch, dass wir diese Ruhe haben, diese Zuversicht und ich glaube, dass Gott uns die Frage, warum existiert individuelles Leid, nicht immer beantwortet. Und er hilft uns aber darin, dass wir mit der Spannung leben können. Er bietet uns an, uns zu helfen, dass wir mit dieser ungelösten Frage Frieden haben. Und dieser Friede, den bekommen wir durch Jesus. Herr Bonhoeffer hat ja gesagt, die Bibel leitet uns zu dem ohnmächtigen, leidenden Gott. Der leidende Gott ist der Schlüssel. Der leidende Gott, Christus am Kreuz, ja, der sich selbst gegeben hat für uns, er ist der Schlüssel für auch den Umgang mit Leid. Also möchte ich das uns auch wünschen, dass wir Frieden haben, auch wo wir selber sagen, ich habe auch so eine Frage, ich habe Zweifel, bin enttäuscht, ich weiß nicht, Gott hat einen Plan. Und lasst uns blicken auf diese herrliche Zukunft vor uns. Und wenn Menschen, die Christus nicht kennen, die Gott nicht kennen, wenn sie uns ja, herausfordern, lasst uns vorsichtig sein und weise, was wir ihnen sagen. Ja, lasst uns vielleicht auch erstmal über die Grundlagen sprechen, inwieweit sie überhaupt bereit sind, die Bibel als Wort Gottes anzunehmen. Und vielleicht können wir für den einen oder anderen erstmal nur beten. Ja, und das ist dann aber auch schon mal ein großer Dienst.